Willkommen zurück zum zweiten Teil des Gesprächs mit Claudia Munschik vom Kreativen Sachsen über die Herausforderungen und Bedarfe der Kreativwirtschaft im ländlichen Raum. Und jetzt geht es aber, anders als in Teil 1, auf den ich an der Stelle gerne nochmal verweise, um das spannende Lernen von den sehr gesellschaftlich und wandlungsorientierten Gestaltungsprozessen abseits der Metropolen. Es geht also sozusagen nicht um zwingend nur um die Ergebnisse, sondern auch die Wege dahin, um Kommunikation und vor allen Dingen um Vielfalt. Alles Weitere, worüber wir sprechen, findet ihr unten in den Shownotes. Es lohnt sich also, da ab und zu mal reinzuschauen, und wünsche an der Stelle viel Spaß. Los geht's. Nehmen wir mal an, es gibt einen neuen Beruf. Und zwar den Beruf des Arbeitstitel Gestalter in regionalen Transformationsprozessen. Das heißt, es gibt Regionalentwickler, es gibt Regionalmanagement, es gibt tausend verschiedene von diesen Sachen, aber das sind alles so Planer. Aber jetzt kommt da jemand, ein Gestalter rein, kein Verwalter, ein Gestalter und oder eine Gestalterin. Ich stotter da schon immer so rum, weil ich diese These so steil finde und weil ich immer vorsichtig sein muss. Ah ja, plant der Christian da was? Nee, erstmal noch nichts. Aber mich interessiert dieser Gedanke, weil diese reine, also ist gar nicht rein, aber ich glaube, dass eben in dem Handlungsfeld von Designerinnen und Designern super viel Transformationskraft drin schlummert, die nicht nur in so kleinen Prozessen, sondern in großen regionalen Prozessen eine wichtige Rolle spielen kann. Und jetzt ist die Frage, nehmen wir mal an, es gibt dieses Studium, ne, egal wo das auch immer ist, was müsste denn da auf dem Lehrplan stehen und wer studiert da und wie sollte dieses Studium aussehen und was muss im Abschluss erlernt werden und was qualifiziert für die Aufnahme zum Studium und wie könnte dann das Arbeitsumfeld aussehen, wie wird man angestellt, was ist das für eine TVL-Eingruppierung? Das waren alle Fragen. Jetzt fange ich mit der ersten Frage an. Wer studiert denn da und was könnte man denn da lernen? Claudi, was denkst du?
Also eigentlich finde ich ja, sollte man erstmal damit anfangen, eigentlich mit der Frage, was qualifiziert zur Aufnahme zum Studium?
Na super, gut, was qualifiziert?
Das mal so, also weil das ist ja wirklich jetzt eine Frage, die eigentlich so ein bisschen anschließt an das, was wir vorhin schon hatten. Mhm. Ich glaube, Persönlichkeiten brauchen so eine Persönlichkeit. Eine gewisse Persönlichkeit, die so eine Aufgabe umsetzen kann. Und deswegen wäre meine Aufnahmeprüfung für die aussetzen im ländlichen Raum ohne Geld eine Woche und dann vorher Interview, nachher Interview. Und danach würde ich dann entscheiden, was ist mit denen passiert? Was haben die in der Woche in diesem ländlichen Raum gemacht ohne Geld? Was haben die für Themen gefunden? Wie haben die angeknüpft? Wie haben die sich durchgebissen? Vielleicht haben sie auch aufgegeben. Wenn sie aufgegeben haben, übrigens wird's nicht. Das wäre, also es geht sozusagen um ganz stark auch um die Motivation, sich, wenn man Transformationsmanager im ländlichen Raum wird.
Wir sind kein Manager, wir sind Gestalter.
Gestalter. Mhm. Gestalter in regionalen Transformationsprozessen, genau.
Genau, ich will ihn nur
das
managen.
Das heißt, ich muss mich auf die Region einlassen. Mhm. Und zwar mit allem. Das kann auch bedeuten, die schlafen eine Woche im Wald. Das ist völlig egal, die müssen ja nicht mit Leuten arbeiten. Aber die müssen auf jeden Fall sozusagen mit dem, was da ist, arbeiten. Ich glaube, das ist das, was da rauskommen sollte aus dieser Aufnahmeprüfung. Okay. Genau. Und dann, also ich würde, auch wie wir es gerade analysiert hatten, also wenn man richtig rumspinnen könnte, wäre das wie eine Art Studium Generale, ne? Mhm. Also meine erste Idee war so Tiermedizin, Pflanzenkunde, Sagen und Märchen, also wirklich die Themen der Region sozusagen. Also das soll es eigentlich nur beschreiben. Also was beschäftigt denn wirklich dort die Leute vor Ort? Was geht denn da ab?
Aber beschäftigen die Leute so Märchen und Sagen?
Ja.
Okay. Ich bin mir immer nicht
sehr. Doch, und vor allem muss das sogar wieder ganz dringend. Also im Erzgebirge haben wir es krass, nach wie vor in der Oberlausitz sowieso auch. Im ganzen sorbischen Kontext ist es krass. Eigentlich hat jede Region, gerade in Sachsen, also für Sachsen kann ich halt sagen, weil wir viel rumfahren, irgendwie so einen Sagen-Märchenschatz zu bieten. Weil wir eben so eine tausendjährige Transformationsregion sind, wie wir gerne sagen. Es war ja nie Stillstand, ne? Und es haben sich ja immer diese Storys auch rausgebildet, bis hin zu, dass Krawat irgendwie in Wittichenau begraben ist. Also was soll ich noch sagen dazu? Und da überschneiden sich auch viele Themen. Ne? Aber gerade zum Beispiel fände ich natürlich auch aus meiner Blase raus, das cool, wenn Architekturgeschichte ein Thema wäre, aber im Sinne von Architekturpsychologie, um zu verstehen, warum ist eine Typologie in der Stadt so aufgebaut, wie ergibt sich diese Platzstruktur, warum steht dort ein Schloss, warum hat das Schloss so eine große Treppe? So. Also einfach diese also jetzt weniger, ich kann beschreiben, wie ein Risalit aussieht und irgendwie erklären, wer Vitruv war oder so, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, was die soziologischen Hintergründe hinter gewissen Architekturen sind.
Ja. Wenn du das, ich gehe, wir spinnen mal so ein bisschen weiter, ne? Nehmen wir mal an, das ist nichts, was du mit 19 lernst. Also das heißt nicht, du kommst vom Abi und du wirst sofort Transformationsgestalter, sondern das heißt vielleicht schon mal irgendwas wie auf Bachelor oder sowas studiert. Welche verschiedenen, sagen wir mal, Basisstudiengänge würdest du denn dort sehen? Also wer ist denn da? Das sind ja, wir haben das ja vorhin gehört, also wir haben ja über diese Räume gesprochen, wo wir Spaces haben wollen, wo unterschiedliche Disziplinen drin sind. Ne? Wer darf denn da alles studieren? Also was würdest du denn sagen, also eigentlich ja, vielleicht alle, aber wo würdest du dich denn sehr darüber freuen, dass die da sind?
Ja, ich würde sagen alle. Mhm. Also ich würde mich, das Entscheidende ist, dass die Woche überleben, sage ich mal so, wie auch immer die gestaltet ist. Denn ich könnte mir auch sehr gut in solchen Prozessen Verwaltungsfachmenschen vorstellen, die lernen, ja, das zu übersetzen. Ja. Also das ist doch völlig egal. Also das Wichtigste, um ein guter Transformationsgestalter zu sein, ist die intrinsische Motivation. Die Bereitschaft, mir anzugucken, was ist da. Und dazu gehört übrigens auch Bescheidenheit, also so eine wirklich Eitelkeiten zurückschrauben. Also ja, man kann ruhig Selbstbewusstsein und Verteidigen seiner Ideen, aber man darf niemals seine eigenen Bedürfnisse über die der Gemeinschaft stellen, sage ich jetzt mal ganz pathetisch. Mhm. Und wir haben da schon genug Gestalter erlebt. Ich will jetzt gar nicht anfangen mit irgendwelchen berühmten Architekten. Wir kennen alle diese Beispiele, die halt gedacht haben, die können jetzt mal kurz allen erklären, wie ihre Lebenswahrheit zu sein hat. Und da nicht umsonst sind wir so Fan von Hans Scharoun, weil der hat ja die Architekturen um die Menschen drumherum gebaut eigentlich und um ihre Bedürfnisse und sich das sehr genau angeguckt. Und das ist das, was ein Transformationsgestalter können muss. Bedürfnisse erkennen und übersetzen. Wahrscheinlich sind dann auch am Ende die Berufe, in denen die arbeiten, ganz vielgestaltig. Aber die haben sozusagen diese Fähigkeit der Analyse, des Erfassens, der echten Bedarfe und dann noch dieses Übersetzen in genau dieses danach folgende Produkt sozusagen oder die Dienstleistung. Wisst ihr, dass dieser Kreislauf wieder entsteht?
Also, lass mal ein bisschen aufzählen. Also, so Verwaltungs... Also, man hat an der Verwaltungsfachschule sein... Was macht man? Macht man einen Bachelor? Bestimmt.
Klar, kannst du Master machen.
Alles. Genau, ja, genau. Also, aber die haben erstmal nur den Bachelor gemacht. Ne?
Die haben Bachelor gemacht,
ja. Haben Bachelor gemacht und haben so... haben dann vielleicht ein bisschen in der Verwaltung gearbeitet. Im Landratsamt Limbach-Oberfrohna oder sowas. Oder in... im Landratsamt Cottbus oder Schwerin und merken dann so, ah ja, jetzt bin ich aber 25, 27, 28, aber irgendwie geht hier nichts voran. Aber ich spüre diesen Drang irgendwie dann doch oder ich sehe die Not um mich drumherum, aber ich kann nicht in diese, ich krieg's nicht hin, weil mein Mindset oder andersrum, mein Koffer, den ich habe, mein Werkzeugkoffer, da ist nur Verwaltungsrecht drin und hier Zuständigkeitsprüfung. Also sage ich mir, ich gehe jetzt eben zu diesem Studiengang und okay, ja, dann muss ich eine Woche vorher ohne Geld in einem irgendwo im ländlichen Raum suchen, aber das darf ich mir ja aussuchen wo. Und dann, wenn ich da wiederkomme und sage, ich habe das hingekriegt, dann kann ich dort mitmachen. So, und das sind so die. Wen denkst du noch, so wo du sagst, okay, wow, die würden wirklich einen guten Beitrag leisten in dieser Gruppe von, lass mal sagen, wie viele Leute studieren da pro Semester? 18. Also wir haben 18 Leute da drin. Wie baust du die Crew zusammen? Ich hätte auf jeden Fall gerne 6 Gestalter drin. Ja, aber das ist mein Plädoyer. So, aber ja.
Aber es sind eigentlich ja 18 Gestalter bloß mal so.
Ja,
bloß
nein, die kommen mit einem BA. Zum Schluss sind sie es dann. Aber erstmal haben sie einen Bachelor in irgendeinem Kommunikations-, vielleicht Modedesign, vielleicht Industriedesign, in Architektur, vielleicht sind es auch Architekten, aber so, die aus dem ästhetisch, sinnlich, schöpferischen Milieu kommen und da drin die ersten Bildungsgrad in der dritten Bildungsstufe erreicht haben.
Cool, wäre ein Orchesterdirigent, ein Ausgebildeter?
Geil, wäre ich nie drauf gekommen. Warum?
Weil, also ich habe da mal einen interessanten tatsächlich Podcast mal gehört von einem Orchesterdirigenten, der das Orchester privatisiert hat und gemerkt hat, dass das, was er gelernt hat aus seinem Orchestermanagement, übelst gut auch ins normale Business übersetzen kann. Ist keine Namen entfallen, ist keine Namen mehr wahrscheinlich. Ja. Deswegen Musik finde ich total wichtig. Mhm. Also Musik ist wirklich so ein, ich finde es bin ich kommen wir halt auch aus der Musik, aber da gibt sich immer wieder eine Logik, ne, die, glaube ich, in Transformationsprozessen cooler Halt sein kann, dass immer wieder sich so eine gewisse Harmonie dann am Ende ja auch wieder einstellen muss, damit es irgendwie auch vermittelbar ist.
Ja, vielleicht, das ist ein guter Punkt.
Eines Tages. Ich hätte auf jeden Fall gerne auch ein paar Handwerksberufe dabei. Mhm. Also definitiv brauchen wir die, also Hands-on-Leute. Vielleicht, also nee, eigentlich Veranstaltungs- Leute mit Erfahrung eigentlich am liebsten.
BA-Kulturmanagement oder sowas.
Aber gerne auch mit, schon mal mit Umsetzungserfahrung. Das wäre auch cool. Na, Architekten hatten wir jetzt eigentlich schon.
Das ich hätte gerne, ich habe was gelernt. VWLer und BWLer. Gerade VWLer. Leute, die irgendwie verstehen, wie Steuergelder funktionieren, wie irgendeine Volkswirtschaft läuft, wie europäisches Vergaberecht funktioniert. Ne? Also, weil ich glaube, das ist ja ein Punkt, wir kommen ja aus einem, nein, das sind vielleicht nicht wir, aber wenn wir davon ausgehen, dass ein Studiengang muss ja irgendwie funktionieren, muss sich tragen und so weiter, ne? Aber wer in einem klassischen Bildungssystem geht man ja immer davon aus, dass vorne ein Lehrer steht und dann alles erzählt. Dann sind die Schülerinnen und Schüler übelst schlau danach, legen eine Prüfung ab, die eigentlich nur belegt, dass sie das verstanden haben, was der Lehrer gesagt hat, und danach dürfen sie wieder gehen. Ne? Und ich glaube aber, dass es viel klüger ist, ein interdisziplinäres Setting, einen Space oder Raum, wie du ihn aufgemalt hast vorhin, zu schaffen, in dem each one teach one ist und alle lernen eigentlich voneinander und man schafft Rahmenbedingungen in diesem Studium, vielleicht in Projekt, whatever, und dann lernen die voneinander in einer gewissen Art und Weise, so dass, ne, die sind am Ende alle viel, viel klüger, aber die haben halt vor allen Dingen voneinander gelernt und auch gelernt, dass man voneinander lernen kann, was ich immer noch für eine wichtige Kompetenz
halte. Auf jeden Fall. So war mein Masterstudium übrigens aufgebaut.
Echt?
Das war cool. Also wir hatten halt Restauratoren, ich habe Julia kennengelernt als Bauingenieurin. Ich meine, wir kamen alle noch irgendwie vom Bau, aber es war wirklich, eben, wie gesagt, Restauratoren, Bauingenieure, Denkmalpfleger, Architekten, Kunsthistoriker. Und es war cool, weil wir alle Aspekte der Denkmalpflege, die ist nämlich viel gestaltet.
Du hast einen Master in Denkmalpflege?
Noch in Stadtentwicklung. Okay. Und da hatten wir eben wirklich auch so ein interdisziplinäres Team eigentlich, die sich zwar schon mit demselben Gegenstand beschäftigt haben, nämlich Denkmalpflege, aber mit ganz anderen Professionen, die da reinkamen. Es war super spannend. Wir waren noch eine Megatruppe. Ey, wir haben so coole Sachen umgesetzt.
War das darauf angelegt, voneinander zu lernen? Also ja, strukturell?
Ja, fand ich. Okay. Also unsere Arbeitsgruppen waren noch, also wir haben uns dann selber auch gerne von uns aus ja interdisziplinär aufgestellt, weil die Aufgabenstellungen so komplex waren, dass wir es machen mussten. War echt gut.
Okay,
jetzt haben wir... leider nicht mehr diesen Studiengang da drin. Ja. Das ist jetzt Exzellenz und die haben sie eingestampft. Entschuldigung.
Ja,
ah, gut, ja. Grüße gehen raus. Professor Meyer, ey, das war wirklich ein ganz toller Professor. Es ist immer noch ein toller Professor an der in Dessau mittlerweile.
Boah. So. Jetzt haben wir eine coole Crew zusammengestellt.
Jetzt haben wir eine coole Crew.
Ja. Ne? Ich finde ich eine schöne. Ich lerne ja auch von in jedem dieser Interviews mega viel, wie man über genau diese Frage nachdenkt.
Okay.
Mit dir macht es gerade viel Spaß. Jetzt ist die Frage, also hat hier Shoutout zu den anderen, mit denen hat es auch viel Spaß gemacht, aber wir sind jetzt erstmal hier. So, was steht auf dem Lehrplan?
Verkaufen. Also klassischer
Verkauf. Kaufen.
Wie ist mein Gegenüber? Wie kriege ich dem was verkauft? Also wirklich so ganz billiges, weil da gibt es ganz einfache Regeln und die funktionieren halt. Und die kann man easy peasy lernen, wie jeder blöde Staubsaugervertreter das lernen kann. Und dazu gehört Storytelling. Mhm. Das finde ich auch so ein total wichtiges Grundding.
Warte, ich muss noch mal auf dieses Verkaufen.
Ja.
Ich glaube, Verkaufen ist ja das Ende. Lernen zu verkaufen. Was ist Lernen zu verkaufen? Was lernt man da?
Beim Lernen zu verkaufen lernt man vor allem die Zielgruppenanalyse. Zu gucken, okay, wo steht der? Und vor allem dorthin zu gehen, wo der steht. Und dann zu gucken, wie kriege ich was ganz Komplexes, übelst Abstraktes, was den vielleicht noch nicht mal persönlich aktuell berührt, aber vielleicht berühren wird. Wie kriege ich dem das jetzt so vermittelt, dass der am Ende sagt, cool, das habe ich kapiert, ich nehme die Broschüre und lese mir so. Also wie kriege ich ihn dazu, eine Handlung zu tun? Also Broschüre nehmen wir jetzt ein blödes Beispiel.
Nee, aber das ist was.
Dass der einfach, es geht schon dabei los, wie spreche ich den an, dass der überhaupt erstmal zuhört? Und das ist eigentlich Kaltakquise und das, was ja Verkäufer halt machen müssen, um ihre Produkte an den Mann zu bringen.
Ich will ja hier so ein bisschen blöde Fragen stellen. Damit es denen so gemütlich ist. Aber jetzt ist das natürlich auch ein Talent. Eine Art Charaktereigenschaft.
Ja.
Ne? Leuten so zack unterzujubeln. Ne?
Ja.
Ist das nah dran an dem, was du dieses Neurobild des Störers oder des Kreativen dran hast? Oder also, ich will nur so gucken, weil mich nämlich genau diese Frage interessiert. Jetzt haben wir ja diese geile Gruppe. Und da sind halt Leute dabei, die sind nicht per se Kreativos, sondern die kommen ja aus der VWL, aus der Verwaltung, aus der BWL, eher so aus der Excel-Welt. One Love Excel-Welt, ne? Das bitte nicht falsch verstehen. Aber also, ne, jetzt geht es ja dann doch darum, eine gewisse Kompetenz zu erlernen. Ne? So, Okay, aber gehen wir mal davon aus, es ist ein Sensibilisieren dafür, dass das geht. Ich kann über bestimmte Tricks...
Genau. Und das ist, wenn die selber keine sind, ist es mindestens für die wichtig, welche zu erkennen.
Jo.
Damit sie sich nicht übers Ohr hauen lassen.
Ah, wie klug. Wie unglaublich klug. Weil das ist ja auch das, was mich so richtig nervt. Dieses Innovationstheater von Leuten, die eben so, so Bullshit verkaufen und dann und so tun, als wäre das übelst innovativ, aber dabei ist es nur Quatsch. Hm. Ja, sehr gut. Ja, Sensibilisierung, Literacy für Innovationslingo. Was ist Bullshit und Bullshit-Detektor anmachen.
Ja.
Und aber selber auch lernen, ab und zu mal den Bullshit-Emitter anzumachen, weil ich meine ja auch manchmal so klappern muss zum Handwerk, gehört das ja auch ein bisschen mit dazu.
Genau.
So, und das aber auch anzuerkennen, dass das nicht Lügen ist und nicht gleichzeitig Bullshit, Bullshit ist, was man erzählt.
Genau. Ja. Und dann auch aber zu wissen, wenn ich selber die Persönlichkeit mehr habe, dann suche ich mir jemanden, der das macht.
Der aber mit lustigerweise dort in der Crew vielleicht mitzufinden ist.
Und schon geht's los. So haben wir uns damals auch gefunden. Mit Julia zum Beispiel. Das ist aus diesem Studium entstanden, dass wir jetzt das Haus Schminke schmeißen.
Julia ist deine, muss jetzt...
Das ist meine Studienkollegin, die Geschäftsführerin des Hauses Schminke in Lobau und die macht das ganz fantastisch. Aktuell Probebespielung Fabrik. Spektakuläre Nudelfabrik. Fabrik reanimiert. Also Fabrik-reanimiert.
Hat die auch Charon gebaut?
Die Fabrik hat Charon erweitert zumindest. Und das ist der einzige Fabrikbau, wo Charon mal was gemacht hat. Spektakulär natürlich. Auch diese Umbauten. Kommen Sie gerne vorbei.
Kaufen, kaufen, kaufen.
Also ich mache das ganz gerne mit dem. Aber es fetzt ja auch wirklich. So, sonst würde ich es ja nicht erzählen.
Okay, was steht noch auf dem Lippen?
Unsicherheit aushalten und Vertrauensbildung. Also Unsicherheit aushalten deswegen, weil ganz, ganz viele Unsicherheiten entstehen werden. Lauter Zwischenzustände, diese Grauzonen, wo man manchmal was aushalten muss, was dauert. Und gerade Projektgeschäft wird es einfach sein, fürchte ich. Egal wie, in welcher Formation das alles irgendwann mal stattfindet, wird es ein Projektbusiness sein. Und deswegen Unsicherheit aushalten lernen und Vertrauen lernen auch. Dinge loslassen können. Wichtig. Das ist auch gar nicht... Genau, und dann eine gewisse Unbedarftheit. Ich weiß nicht, wie man das unterrichten kann.
Lockern.
Aber so lockern, genau. Mal ab und zu mal mit so ein bisschen erschrecken und so vielleicht, wenn die früh in den Hörsaal kommen.
Nee, doch, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Nämlich dieses, das ist kompliziert. Weil Lockerheit, Unbedarftheit ja als Unprofessionalität gecoint ist. Das heißt, sobald du so ein bisschen flaky, schmetterlingig durch die Gegend fliegst, wird dir die Ernsthaftigkeit abgesprochen. Mhm. Was wiederum in Förderanträgen, in der Arbeit mit Partnern, wirst du nicht zum Wertschöpfungsfaktor, sondern zum Risikofaktor. Und ich glaube, das muss man erstmal so anerkennen, aber man muss gleichzeitig, ich finde, dieses Sensibilisieren erstmal, hey, es gibt aber Phasen, da ist das total wichtig. Und dann muss man das zulassen, jetzt mal sich in die Richtung zu träumen, sich mal hinzufühlen, sich mal weich zu machen, mal so offen zu sein und ich fahre jetzt einfach mal hin.
So, genau.
Ne? Und ich guck mal und ja, dann habe ich es vielleicht verkackt, aber das kriege ich schon irgendwie wieder eingefangen. Aber darauf lässt sich kein Schloss bauen, auf dieser Skill, aber man muss wissen, wann man sich in diesen Zustand versetzt und wie man aus diesem Zustand wieder rauskommt. Und ich merke das als kurzer Einschub in diesem Forschen, was ich ja gerade mache. Also ich will ja gerade diese Sachen rausfinden. Ist es für mich, kriege ich ein bisschen Gänsehaut, weil ich wirklich merke, dass ich das gerade erkenne. Ich muss mich auch weich machen und unbedarft und erstmal locker machen. Klar will ich auf was raus, ne? Aber ich krieg's nur raus, wenn ich blöd frage. Ne? Und ich bin Designprofessor. Ne? Ich darf gar nicht. Ich hab ja in eine blöde Macke mir antrainiert, nicht die Person sein zu dürfen, die doof fragt, sondern ich glaubte ja lange zu glauben, ich müsste immer alles besser wissen. Ne? So ist ja gar nicht so.
Dabei bist du gar nicht.
Nicht, ein Imposter. Da sind wir wieder Imposter-Syndrom. Aber das heißt, okay, Unbedarftheit, cool.
Genau.
Kann man üben in Form von, kann man sich bei dem Dirigenten was abgucken zum Beispiel? Oder bei so Leuten aus dem Schauspiel, die dann eben mal sich so vor der, so,
Sowieso. Mhm.
Also und so Lockerungsübungen machen.
Ja. Genau. Und Schauspiel wäre sowieso überhaupt noch Darstellung irgendwie, wäre auch nochmal ein Thema, was man sich gut angucken kann. Mhm. Also ich habe total viel gelernt über, das war ein geiles Seminar, über also Machtstrukturen und die, das habe ich dir, glaube ich, auch mal erzählt, mit dem High-Talk, dem Basic-Talk und dem Move-Talk.
Oh, gib mir.
Habe ich das mal? Komm, wir lernen alles. Habe ich aber nie erzählt, sondern da hatten wir eine ganz tolle Referentin und ich hoffe, ich habe den Vornamen ja richtig gemerkt, die Vanessa.
Du sagst den Namen, wir haben den Namen nie gehört und das heißt, du fängst eine super Referentin, ja? Das
ist eine super Referentin, genau, und die hat uns das erklärt im Rahmen von einem schönen Tagesworkshop, dass es so drei verschiedene Stufen der Kommunikation gibt und es gibt einen Basic Talk, der bedeutet, dass man, das ist so dieses, du kommst irgendwo hin und erzählst, oh, das würde gerne das und das und das machen, was kennt ihr da gestellt? Und dann sagt der andere gegenüber, der Stadtverwaltungschef sagt dann, haben wir noch nie so gemacht. Das ist Basic Talk. Und das Ding ist, das haben wir da gelernt, du musst, wenn so ein, also man kann das alles noch viel weiter ausweiten, aber ganz spannend, wenn du da anfängst, weiter zu erklären, was du doch für eine schöne Idee hattest, dann gucken sie doch mal.
Kommst du gar nicht weiter.
Tschüss, nee, musst genauso dem dumm kommen und sagen, aber jetzt machen wir es mal so. Und dann kommst du weiter, weil das ist ein Machtgemache. Der High Talk ist das, was wir gerade machen. Zugewandtes, wertschätzendes Miteinander, austauschen über irgendwie geilen Scheiß, das ist halt High Talk, was wir so machen. Und Move Talk, das ist auch ganz spannend, auf ein geistes Sächsisch noch Move Talk.
Move Talk.
Also Move Talk. Das ist.
Sprechen wir über Move Talk.
Wir sprechen jetzt über Move Talk. Nee, das ist zum Beispiel, das geht damit los, dass Leute zu spät kommen und dann ist es nicht peinlich. Das ist ein total krasses Demonstrieren von Macht. In eine vollbesetzte Meetingrunde zu kommen, du bist der Letzte, bist eine Viertelstunde zu spät und es ist dir scheißegal.
Du gehst noch eine Runde rum, oh Gott.
Gibst allen noch die Hand, setzt dich schön entspannt hin und holst noch einen Kaffee. Und das ist, oder der Klassiker, das hat die uns auch herrlich erklärt, also die Referentin, der Name
ist sagen. Was ist denn das Tolle an so einem Move Talk? Das klingt erstmal übelst assi.
Machtdemonstration. Das, wir arbeiten ja immer noch und gerade auch im ländlichen Raum mit ganz vielen tradierten, wirklich Hierarchien. Und da passieren diese Dinge und man muss darauf gewappnet, also man muss einfach wissen, dass das passiert und dass man auch so behandelt wird und wie teilweise auch mit Frauen umgegangen wird im ländlichen Raum. Das ist schon noch ein bisschen anders als in einer Großstadt und da brauchst du mit Gender gar nicht erst anfangen aktuell. Und da brauchen wir über irgendwie non-binäre Geschichten, um Gottes Himmels Willen. Ne? Also insofern muss man einfach darauf gefasst sein und gesettelt sein, weil der Transformationsprozess braucht Zeit, aber um den anzuschieben, muss man einfach erstmal loslegen können.
Aber das heißt nicht, dass man selber Move-Talker wird?
Nein, sondern man weiß nur, wie es geht, dass die anderen das machen und dass man das in dem erkennen. Moment weiß, das erkennen, genau. Ja. Und man kann es natürlich, wenn man wirklich will und jemand ist richtig doof, kann man es auch selber anwenden. Und man kann es auch üben. Und das haben wir doch nämlich auch gelernt. Wenn jemand so kommt mit so Basic-Talk und man weiß vor Schrecken, was man sagen soll, ist die Standard-Super-Antwort immer, ah, interessant. Das kann man immer sagen. Und das ist immer, das hebelt immer erstmal aus und man ist nicht in der Position des Bittstellers, der jetzt nochmal alles erklärt, der andere will das gar nicht verstehen. Oder versteht es noch besser, genau. Und ja.
Okay, was haben wir noch auf dem Zettel?
Okay, wir wissen. Was haben wir noch auf dem Zettel? Genau. Arbeitsumfeld hat man noch.
Arbeitsumfeld immer noch. Was steht auf dem Lehrplan?
Genau, auf dem Lehrplan.
Wir sind jetzt locker, wir halten Unsicherheit aus. Ja, wir lernen kommunizieren. Ja.
Genau, und mein ich habe es hier mit Setzkasten notiert vorhin. Es gibt so eine Art, diese berühmten Methodenkoffer. Ne? Also, dass man einfach sozusagen bei gewissen Sachen weiß, was muss ich jetzt für eine Methode einfach anwenden, damit das hier läuft. Und wenn es bedeutet, ich mache eine Freibierparty, das kann auch eine Methode sein. Es muss ja jemand der hochgestochene Design Thinking Workshop sein mit einem Prototypen am Ende. Ja. Dass man einfach genau weiß, pass auf. Und da wäre es eben gut, ganz viel Praxiserfahrung zu sammeln, wo man sieht, okay, das haben die dort gemacht, das ist passiert und zwar nicht nur aus der Projektbeschreibung oder aus irgendeinem schicken Video hinterher mit so geiler Musik drauf, weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Sondern wirklich aus dem eigenen Erleben, das wäre cool. Also die müssen schon noch viel rumkommen.
Genau, und da kommt die Frage, jetzt ist eine kurze Strukturfrage. Viersemestriger Master. Vorlesungsfreie Zeit ist, also ne, man muss sich so einen Master leisten können, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber das heißt, vielleicht ist man ja involviert. Ne, vielleicht ist das ja in gewisser Weise dual. Das heißt, die Person geht dann eben wieder in ihre Verwaltung zurück oder geht in, hat ihr Projekt, wo sie arbeitet. Die bauen dann im Oderbruch ein Community Space für cross-sektorale Innovation auf Schweinchen. Die Person ist dann in diesem Masterstudiengang sozusagen von Oktober bis Februar involviert und aber sozusagen von Februar bis Mitte April, weil dann in den Semesterferien sind, oder eben von Mitte Juni oder Ende Juni bis Anfang Oktober in dem Projekt drin. Oder hat eben Praxissemester, wo man eben wirklich von Februar bis Oktober das, was man gelernt hat, dort anwendet, reflektiert, dokumentiert, vielleicht 2-3 Kolloquien zwischendurch hat, wo man sich nochmal miteinander austauscht, gegenseitig sich vielleicht sogar besucht.
Ja, das war cool.
Um dort vor Ort zu sein. Mir wurde letztens in einem Gespräch, was ich vorher hatte, von Nicole Servatius im Wendland gesagt, es gibt etwas in Österreich, das heißt Rurasmus.
Wie bitte?
Rurasmus. Also es heißt nicht Erasmus, sondern Rurasmus, nicht das Auslandssemester, sondern das Aufs-Landsemester. Das heißt, man kann sozusagen... man geht sozusagen in seinen Ort und holt sich dann aber auch seine ganzen Leute, die man halt sozusagen hat, eben auch mal zu sich hin und kann das dort reflektieren mit denen und so weiter. Also vielleicht wäre ja sowas noch eine geile Idee. Ne, aber diese Praxis ist ja das eine, man ist ja in seiner eigenen Suppe, aber dadurch, dass man diese ganzen anderen Sachen mitkriegt, ne, dann kriegst du ja wieder dort andere Akteure mit, also diese Netzwerkbildung, weil was ist in dem Koffer mit drin am Ende? Das sind natürlich diese ganzen Tools, dein Schraubenzieher und dein Stift und deine Schmiege und dein irgendwie Anreißlineal, aber eben auch Notiz in Kontaktheft. Und ich glaube, das ist halt total wichtig. Wen rufst du an? Wo kann ich nochmal hinfahren? Wo kann mir jemand noch jemanden schicken? Ne? Und ich glaube, das ist nochmal ein...
Gerade im Studium, weil so viel Zeit hast du nie wieder, um diese Kontakte so zu pflegen. Das ist alles hinterher teuer.
Und, das ist so mega teuer.
Ja, also
es
ist nie wieder so easy, das schaffst du nicht. Und was ja daran noch spannend ist, also ich mache das ja mit diesem Expertenbeirat für dieses Programm Lebendige Zentren des Bundes, wo wir auch rumfahren und uns in Kommunen das angucken. Und da habe ich schon ein paar Mal gedacht, es ist jedes Mal so eine Bereicherung zu gucken, wie die Kommunen die Sachen umsetzen vor Ort. Also eigentlich müssten sich die Kommunen auch alle gegenseitig mal besuchen und sagen, Mensch, wie gehst denn du mit dem Förderprogramm um? Ja. Also ich habe schon so geile kleine Kommunen gesehen. Geile kleine Kommunen, ein bisschen pervers. Also ich durfte schon sehr schöne Kleinstädte besuchen, die wirklich Prozesse angestoßen haben. Da träumen wir in Dresden von, sag ich mal so. Also das ist echt interessant. Also dieser kollegiale Austausch, total wichtig, einfach gucken, wie machen es andere, nee, immer ständig das Rad neu erfinden. Ich sehe das ja immer wieder, dass alle wieder von vorne anfangen. Das braucht es nicht und das ist ja schon eine Methode, die man im Studium vermitteln kann. Ja. Total spannend. Also,
was haben wir noch?
Nichts mehr.
Doch, ich sage was. Was hältst du von so Fördermittelmanagement, Fördermittelakquise? So richtig knallhart, ey, wie schreibe ich ein Exposé? Wie formuliere ich das richtig? Was ist ein Kostenfinanzierungsplan? De minimis, also dieses ganze Zeug, ne, also so Einordnung von Stellen, also dieses, ne, ab einem bestimmten Punkt, wenn du nicht mehr, wenn dein Kunde, also ich komme jetzt mal als Gestalter, nicht mehr das kleine mittelständische Unternehmen ist, sondern du eben für ein Ministerium arbeitest oder eben für eine Richtlinie, sagen wir mal, oder für eine kommunale Richtlinie oder für einen EFRE-Topf oder irgendwie sowas, dann musst du ja einen Plan nicht nur verbal hinverkaufen, sondern das muss ja auch, also muss ja auch alles im KFP, Kostenfinanzierungsplan, im KFI,
VWKP. Machen wir jetzt Abkürzungsbingo?
Nee, bitte,
ich bin gerne dabei.
Bitte, bitte. In dem Kostenfinanzierungsplan, also was gibst du für auf Sachkosten, Investitionskosten, Personalkosten, Werbungskosten aus? Das ist ja total wichtig. Als ich das erste Mal gemacht habe, mich hat das schon sehr überfordert. Und ich glaube, das kann man auch üben und lernen und rauskriegen.
Also das sehe ich schon auch, aber am Ende sollten das dann die machen, die mit dem Background auch in dieses, ne? Also das sollte trotzdem der machen, der darauf am meisten Bock hat, auch wenn man das lernt. Ja. Aber man sollte wissen, wie es funktioniert. Und zum Thema Fördermittelmanagement, also da würde ich ja höchstens... Da würde ich ja eher so eine Art Richtlinienanalyse eher vorschlagen, weil das die Aufgabe der Gestalter in Transformationsprozessen ist, ist aus meiner Sicht gerade diesen Förderwahnsinn so zu strukturieren, dass er für die Bürgerin vor Ort passt.
So.
Ja. Und das ist ja dann die Aufgabe eigentlich. Also ich will eigentlich gar nicht so richtig, dass sie sich da reinschwurbeln sozusagen in diesen ganzen Wahnsinn, weil das wirklich überholt ist. Eigentlich, die sollten eigentlich lernen, wie man es anders auch machen kann. Und da haben wir ja schöne Beispiele, da gibt es auch tatsächlich auch schon, auch EU-weit Beispiele, kann man sich mal angucken. Also wir haben jetzt auch dieses Creative Bureaucracy Festival, was wir nach Sachsen holen wollen und so. Also einfach mal gucken, wie können wir denn auch Methoden aus der Kreativwirtschaft auch in natürlich Verwaltungsprozesse übertragen, weil es einfach effizienter ist.
Das ist so ein Thema, ne? Ich hatte letztens ein Gespräch mit Daniela Hensel, die macht einen neuen Masterstudiengang in Berlin an der HTW. Mhm. Heißt, glaube ich, Public Design. Und da geht es genau um diese Gestaltung von öffentlichen Verwaltungen beispielsweise. Okay, wir wissen jetzt, was die Leute zu qualifiziert, wir wissen, was auf dem Lehrplan steht. Wie könnte denn das Arbeitsumfeld danach aussehen? Du hast jetzt schon gesagt, sie transformieren ja ihr eigenes Arbeitsumfeld.
Genau. Das ist halt das Krasse. Die kommen ja eigentlich eben an der Stelle in diesem Kreislauf, den wir schon beschrieben haben, der immer wieder stattfindet. Es geht ja sowieso immer weiter, aber die kommen an einer Stelle, wo noch gar niemand so richtig eigentlich weiß, was deren Ziel ist. Das entwickeln die eigentlich und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass die diese auch analytischen Kompetenzen erwerben mit sowas wie, ich weiß, dass es hier eine Sagenlandschaft gibt, ich weiß, dass die hier irgendwie ein Thema haben mit Pferden und Tierhufen oder was weiß ich. Also dass die einfach kapieren, wo ist hier gerade der Stand, wo sind die gerade alle? Und dann können die aus meiner Sicht auch sowieso nur interdisziplinär in Teams weiter loslegen. Das wird kein Einzelner sein, der dann dort alleine im Feld steht und loslegt. Das wird nicht erfolgreich sein. Also die müssen sich auf jeden Fall ein interdisziplinäres Team aufbauen. Und wenn es bedeutet, dass sie jemanden nehmen, der das gar nicht studiert hat, der dort aber in den Strukturen schon irgendwo ist. Ja. Und wenn es die Kneiperin ist im örtlichen Ort, das muss ja nie immer unbedingt jemand in der Verwaltung sein. Das kann ja, das wäre halt das Spannende, dass die auch so dermaßen sozusagen querdenken, darf man ja nicht mehr sagen, aber dass die so sozusagen so gelernt haben zu denken, dass zum Beispiel vielleicht die Kneiperin im Ort die wichtigere Person ist.
Ja, ich genau. Und ich frage mich bei dieser Frage, wie könnte ein Arbeitsumfeld aussehen? Das ist für mich noch ein Stück konkreter. Und zwar, ich beziehe mich ja bei dieser Frage auf so eine, auf die Trafo. Publikation, Leitbild für ein neues oder Leitfaden für ein neues Berufsbild, Regionalmanagerin oder sowas heißt es da. Wir stellen es in die Shownotes rein, wie das genau heißt, aber das ist so dieser Gedanke. Und dort, die haben in Baden-Württemberg, in so einer Region, eben in den Landratsämtern diese Regionalmanagerin installiert. Regionalmanagerin Kultur heißt es da. Und die haben sich sozusagen darum gekümmert, die Kulturakteure dann irgendwie so miteinander zu connecten, dass Synergien entstehen oder einfach sich darum zu kümmern. Und das waren richtige Verwaltungsleute, ne? Und das ist aber wirklich eine tolle Publikation, weil die es wirklich richtig klar aufzeichnet, was das ist. Und ich frage mich dann halt, ne, jetzt nehmen wir mal an, wir qualifizieren jemanden in diesem Studiengang zu eben dem Arbeitstitel Gestalter in regionalen Transformationsprozessen. Und dann wird das vielleicht irgendwo gibt es dann eine Stelle. So, und dann, naja, lass mal doch mal nachdenken. Und dann arbeiten die dort. Und dann bringen die ja ihre neuen, sagen wir mal, auf Gestaltung, Zuwendung, ne? Die haben so alles, was wir gerade besprochen haben, das können die, das sind richtig coole Leute. Und dann sind die da und dann fangen die an. So, ne? Und ich glaube, wie müsste denn dieses Arbeiten, also was würde denn dann passieren? Oder jetzt merke ich, dass ich es eben nicht weiß. Jetzt bin ich im Offenen. So, wie arbeiten die denn dann? Ne? Und ich glaube, eine Erfahrung, die ich, oder was ich denke, ist, die müssen eigentlich eine halbe Stelle haben, in so einem, wo sie in vielleicht kleinen Wirksamkeitsschritten in der Stadtverwaltung oder in der Gemeinde über irgendein Projekt angestellt sind und da Sachen machen, dort wirklich richtig reinpowern, aber die haben noch eine eigene Entwurfspraxis, wo sie Kraft aus der wirklichen Gestaltung ziehen, ne? Also dieses, weil ich glaube, man kann nicht als Designer oder Designerin voll in diesen Transformationsdesignprozessen drin sein, weil man ja kaum noch gestaltet, ne? Gestalten im Sinn von ich baue mein Regal, also ich will es, oder irgendeinen Entwurf machen, weil man ja viel tiefer in den Prozessen drin steckt, also dieses ästhetisch sinnliche, da habe ich ein Material, das spricht zu mir zurück. Ich mache mich mal weich, ne? Das ist ja, muss man ja haben. Sebastian Krüger in Telux in Weißwasser gibt es eine Podcast-Folge mit ihm. Da haben wir das so ein bisschen festgestellt, dass er hat dort voll die Aufgaben, macht und macht und macht und entwickelt diesen Ort voran als Designer. Aber manchmal muss er, um nicht verrückt zu werden in diesen verschiedenen Problemlagen, muss der einfach mal eine Bank fürs Gelände schweißen. damit so, ne, also sowas Handfestes gestalten. Und ich glaube, das ist nochmal so eine, dass es diese zwei Ebenen braucht, wo man eben sagen kann, okay, und dann entweder werde ich dann vollständiger Transformationsgestalter, weil ich merke, okay, das taugt mir, oder ich habe eben über diesen Beitrag vielleicht mir ein Standbein geschaffen, um aber dann vielleicht meine eigene Gestaltungspraxis, wenn man eben in dieser Gruppe eben einer der Gestalter Bachelor war, die da reingegangen ist. Jetzt habe ich hier lange genug rumtransformiert, das hat super funktioniert, aber eigentlich habe ich es parallel geschafft, mir hier so einen Kundenstamm zu entwickeln, dass ich auch in dieser Region als klassischer Entwerfer oder klassische Entwerferin arbeiten könnte.
Also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, die müssen außerhalb von irgendeiner Verwaltungsstruktur angelegt sein.
Okay.
Also mit irgendeiner eigenen Struktur. Ich glaube auch nie, dass sowas mit einer halben Stelle gemacht ist, nie im ländlichen Raum, weil du bist ja alleine schon räumlich unheimlich viel unterwegs. Ne? Also du musst ja mal überall erstmal hinkommen. Und ich glaube auch, dass tatsächlich da einfach Teams braucht, ne? Wie auch immer die sich aufstellen. Und ich fände es ja schön, ich meine, wir geben so viel Geld aus für irgendwelche Gründer, Technologiezentren, irgendwelche. Ich würde die Person tatsächlich mit einem festen Budget ausstatten und sagen, dass, also es müsste tatsächlich, also es sind Menschen, die wirklich dann Verantwortung haben, denen man auch zutrauen kann, dass die mit einem Budget verantwortungsvoll umgehen und die empowern dann mit diesem Budget weitere Stakeholder, die den Transformationsprozess weiter vorantreiben und sorgen für die Flankierung sozusagen dieser Prozesse. Wie groß dann die Teams sind, das hängt auch von der Region ab, wie weitläufig die ist, pipapo. Und ich habe aber ganz kurz, als du so kurz ausgeholt hast, noch überlegt, es wäre auch irgendwie ganz cool, wenn die Region sich ihren Transformationsmanager wählen könnte oder so. Ja. Das klingt jetzt echt blöd, aber eigentlich müssten die pitchen. Ja. Weil die müssen gut ankommen. Also wenn die grundsätzlich, weil die vielleicht mit ihrer Art nicht gut in der Region, ne, also es ist immer so eine Sache und okay.
Das muss connecten.
Das muss einfach connecten, weil du kommst sonst nie weiter. Also du wirst sonst immer so gegen Mauern rennen. Ja, und das wäre, glaube ich, irgendwie ganz cool, wenn das überhaupt abbildbar ist im deutschen Arbeitsrecht, wahrscheinlich nicht.
Okay, stimmt, ja, das Arbeitsrecht kommt noch dazu. Naja, gut, aber, was ist die Region?
Es gibt ja verschiedene Abgeordneten wählen halt
dann. Genau, weil es gibt Vertreter und die machen das, ne?
Und ich habe auch gerade so gedacht, also es ist eigentlich das Modell der Abgeordneten, die dann auch ein Budget haben, ne, wo sie sich Personal einstellen können, ihre Themen bearbeiten, ihre Büros, ihre Räume, ihre Veranstaltungen schmeißen. Also irgendwie, also ich will das jetzt gar nicht so vergleichen, weil es geht ja nicht um Politikerinnen.
Nee, aber das
geht
ist doch kein demokratisches Ding. Ne?
Nee.
Und vor allem, weil man ja auch manchmal Quatsch machen muss. Ne? Also
es kann auch sehr unbeliebt sein.
Was habe ich hier noch? Genau. Wo ist diese Uni? Wo macht man? Also ist das überhaupt eine Uni? Ist das ein? Was ist das für eine Institution? Wie stellen wir uns das vor? Ist das wie Hogwarts? Ist das eher wie das Bauhaus? Ist das? Keine Ahnung, also jetzt kommen wir natürlich ins Hochschulrecht und in die Akkreditierung und sowas. Aber wir können uns ja was wünschen.
Transformiert werden.
Aber wir können uns ja gerade was wünschen.
Genau.
Ne? Wo wünschen wir uns das hin? Was müssten das für strukturelle Grundvoraussetzungen sein?
Also wir hatten ja schon mal diesen herrlichen Begriff mit der Flying University. Mhm. Und eigentlich, also ich stelle es mir vor wie ein Konstrukt mit einer Base sozusagen, jo, wo man irgendwo so die ganzen, die Basics halt hat, die man so braucht. Und dann kann man immer wieder ausschwärmen und ist mal eine Woche an einem Standort und fängt da auch an, natürlich gleich in die Praxis auch zu gehen, versucht die neu erlernten Verkaufsskills vielleicht an der örtlichen Bevölkerung auszuprobieren. Also keine Ahnung, es sollte auf jeden Fall irgendwie ein rotierendes System sein. Also es sollte, wie die Transformation auch in diesem Kreislauf immer wieder funktioniert, auch irgendwie immer was Rotierendes sein. In meinen Träumen wäre das deutschlandweit flächendeckend, überall natürlich so Locations, die miteinander kooperieren und wo man sich auch bedarfsbezogen gewisse Kompetenzen hin und her schiebt. Also wie ein ganz fantastisches Innovationshochschulnetz, von dem wir mal schön träumen können, weil wir wissen, wie die Eitelkeiten sind, auch in diesem Bereich. Ja. Die hätten wir alle den Kurs gegen Eitelkeiten machen sollen, den wir natürlich auch anbieten. Weil die Eitelkeiten verhindern so viel und wir können...
Unlearning Ego, müsste der Kurs heißen.
Ja, so, genau. Weil das verhindert eigentlich wirklich, die Fragen unserer Zeit zu beantworten, dass so viel in solchen Eitelkeitsebenen zerrieben wird, stelle ich immer wieder fest. Deswegen wäre genau dieser Austausch immer wieder rotierend und immer wieder sich auch einlassen auf neue Leute, weil das wird ja deren Aufgabe ganz häufig sein, sich mit neuen Akteuren auseinanderzusetzen.
Ist es rein, also es ist, wen es interessiert, es gibt von Nick Röhricht, hat in seiner späten Phase des Lehrphase hatte so die Idee der Transiteure, was so ein bisschen so ist, so Flying Designers, sie sind halt einfach unterwegs und arbeiten da vor Ort, so hatte ich es zumindest verstanden. Deswegen finde ich, schließt es an gute Ideen an. Die Base. Ja, ich glaube, es braucht schon einen, weil du hattest gleich am Anfang, als wir von der Wirtschaftsförderung kamen, von diesem Raum gesprochen, ne, der eben diesen Rahmen bildet, in dem man sich trifft, der vielleicht auch ein Schutzraum erstmal ist, weil alle müssen sich ja mal kurz unbedarft machen, unsicher sein. Alle kommen da ja hin und haben eigentlich schon ein gutes Handwerkszeug, aber vor da, wo sie jetzt reinkommen, ist es erstmal eins von vielen. Ne? Und ich glaube, da einerseits ein solides Grundvertrauen darin zu haben, hey, das kann ich, das wird auch gewertschätzt von anderen. Und gleichzeitig aber eben auch eine Weichheit zu haben, aber so, das ist aber auch nicht die einzige Strophe vom Lied. Ne? Also da kommen ja noch ein paar andere mit dazu. Und das, deswegen ist es, glaube ich, braucht es schon so einen Safe Space, in dem man mal studieren kann. So. Und dann muss es aber wieder diese Phasen geben und so jetzt aber mal so wie so eine
geht's raus.
Krähe so raus aus dem Nest hier, Jungs.
Und dann, macht mal. Ja, genau. Mal schön gemütlich hier. Und cool wäre natürlich, also ich sehe dann natürlich die Base, ich sehe sie vor mir und natürlich wäre das auch cool, wenn man tatsächlich auch wie, bei Bauhaus hat es ja, wie wir wissen, nee, so bis zum Schluss wirklich alles sehr cool geklappt, aber die Idee natürlich zu sagen, die wohnen auch alle zusammen und sind irgendwie wirklich auch mehr als nur in der Lehrzeit, sondern auch in der Freizeit zusammen. Man darf es nicht übertreiben, man muss halt mal gucken, weil ich bin auch überhaupt kein Fan von diesem ganzen We-Work-Konzept und wir arbeiten und leben alle in irgendwelchen Bunkern und treffen, also dieser ganze Wahnsinn. Aber da sozusagen noch über die reine Lehre hinaus die Möglichkeit zu schaffen, auch bilateral Freundschaften zu schließen, das, was halt passiert auf Exkursionen dann so, was da wahrscheinlich sowieso, wenn die immer rumfahren müssen und so, aber die Base müsste eigentlich wirklich nicht bloß Safe Space, sondern auch Probierraum natürlich sein, dass du die Konzepte schon mal voraustesten kannst. Also ein kleiner Club wäre ganz nett.
Oh ja.
Bisschen mit Lichtanlage und so.
Soundanlage. Und
Soundanlage natürlich ganz wichtig.
Lichtanlage
muss könnte man schön kooperieren mit den vielen tollen Musikinstrumentenherstellern.
Sag's
bloß. Wir haben noch Vermona im Vogtland. Ich möchte es mal nochmal.
Die bauen immer noch. Ne?
Die bauen immer noch und die haben auch Podcasts und Videos bei YouTube schon. Also die sind voll am Puls der Zeit.
Ja. Okay. Was denkst du, das Lehrpersonal? Ne, jetzt wissen wir natürlich, wer da lernt. Wir wissen, was sie da lernen, aber wer lehrt denn das? Sind das Coaches aus der Praxis? Sind das, wie akquiriert man Lehrpersonal dafür?
Also ich glaube, das könnte sehr schön interdisziplinär sein. Wir fallen sofort welche ein, die da gut werden.
Auch.
Ja, also das können auch Filmemacher sein oder zehnfache Mütter. Oder also man sollte wirklich mal denken, welche Menschen müssen sich in ihrem Alltag permanent mit veränderten Situationen auseinandersetzen. Und die muss man holen als Lehrkräfte. Also abseits von den Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, wo man sagen könnte, okay, da kommt jetzt, was weiß ich, ein Professor für Architekturgeschichte. Was man cool machen kann, da kann man auch einen coolen finden, der das irgendwie cool erzählt. Ja. Aber wirklich so diese, die das schon mal bewältigt haben. Im Großen und im Kleinen.
Ja. Ja, ich glaube tatsächlich, würde mich auch nochmal wirklich jemand aus dem Politikbetrieb, der wirklich mal so 3 oder 4 Legislaturperioden mitgemacht hat. Also so eine
Frau Merkel. Also, die fällt mir da spontan ein. Warum denn? Die wäre sicherlich auch nicht schlecht für Transformationsprozess, Unterricht zum Beispiel.
Ja, aber zum Beispiel, genau.
Die halte ich mich sehr zurück und bin trotzdem sehr erfolgreich.
Ja, richtig, richtig.
Genau, wie baue ich mein geiles Schattenkabinett? Das ist doch mein Teil.
Nein, aber ich finde das gar nicht so, sondern aber zum Beispiel jemand, der oder die lange in der Opposition war, dann
auch spannend.
In eine Regierungskoalition reingegangen ist, dann wieder da raus ist und dann aber, also ne, diese die biografischen Wandel und eigene Rollenverständnisse immer wieder hinterfragen, also musste, das ist dann gar kein, hast du jetzt kein Skript und hast jetzt irgendwas mega gelernt, aber du hast halt wirklich was gelernt von den Menschen, ne? Und diese, dadurch den Austausch und durch dieses Erfahrungswissen, was die dir vermitteln, das können auch mal Leute sein, die inspirieren. Und das, was du vorhin so eine, ich weiß gar nicht, ob du Demut gesagt hast, aber dieses Unlearning Ego, also über seine eigene, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, Ebene hinauszukommen, ja. Die man eben aber an manchen Studiengängen und vor allen Dingen in der Gestaltung das einfach auch mal lernen muss, wahrscheinlich, weil da eben auch dieses Verkaufen und ich muss das präsentieren und ich muss das irgendwie so tun, als wäre das jetzt doch alles klar. Real.
Das eine schließt das andere ja. Nicht aus. Ich muss halt wissen, für welche Sache ich unterwegs bin, glaube ich. Das ist so das Ding.
Ja. Genau. Was sollte dort überhaupt nicht sein?
Eigentlich, ich würde jetzt mal ganz blöd sagen, Regeln im schlimmsten Sinne. Ne? Also, dass es Regeln gibt, die nicht hinterfragt werden dürfen, weil jede Regel darf hinterfragt werden. Was es nicht geben sollte. Raufhausertapete anwenden.
Okay.
Wir sind ja jetzt auch noch nicht in dem ja. Space. Genau.
Ja, dann ist okay. Also, ne, das ist doch toll, dass wir...
Vielmehr fällt mir eigentlich gar nicht ein, weil der Rest ist sowieso frei.
Findet sich, ne?
Findet sich, genau.
Ja. Cool. Meine Fragen sind eigentlich geklärt. Ich weiß jetzt ungefähr, mein Kopf brummt auch. Ich muss das jetzt erstmal alles irgendwie sortieren. Wie sollte dieses Studium sein? Haben wir beantwortet. Ja, wer studiert da, wissen wir.
Was ich aufgeschrieben habe, schon vorgelesen.
Cool. Aber wir machen jetzt zwei Sachen da draus. Das ist, ja, na klar. Diesmal wird geschnitten. Diesmal wird geschnitten. Ich habe mir auch aufgeschrieben, was ich rausschneiden soll. Ihr, liebe Hörerinnen, habt das nicht. Hört das denn dann nicht, falls wir alles rausschneiden? Claudi, super. Zwei Teile. Einmal wissen wir jetzt, wie die Kreativwirtschaft im ländlichen Raum funktioniert oder nicht funktioniert und was da alles so los ist. Aus deiner Perspektive voll cool. Vielen Dank. Und wir haben im zweiten Teil über diese hypothetische mit Lernkurve gesprochen, die wir uns da bauen. Steilkurve.
Steile Lernkurve.
Das war ja der zweite Teil und wir haben das gerade am Ende der Aufnahme nochmal gut reflektiert, was wir ja eigentlich alles gerade besprochen haben. Das war ein ganz schön wilder Ritt. Ich glaube, man hat gehört, dass wir viel Spaß hatten beim Gespräch. Einiges steht in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wir versuchen so gut wie möglich alles, worauf wir verweisen, unten für euch zugänglich und dokumentierbar zu machen. Und in der nächsten Folge spreche ich mit Samudarian. Samudarian ist Leiter des Bundesprogramms Allerland, was sich eben auch sehr mit Regionalentwicklung und dem Gestalten des Zusammenlebens und der Mitgestaltung in ländlichen Räumen befasst. Das ist vielleicht sowas wie ein Folgeprogramm des Trafo-Programms, was 2023 abgeschlossen wurde. Auch das ist sehr interessant, wenn man mal sich anhört, wie das eigentlich aus einer noch viel größeren steuernden und ermöglichenderen Perspektive alles betrachtet wird. Bis dahin, viele Grüße. Ciao.